Ja, genau. Und so möchte ich beginnen damit, dass wir eben vor 7 Monaten umgezogen sind von St. Gallen nach Niederurn. Das heißt, wohnen tun wir in Nevels, aber die Gemeinde, die ist in Niederurnen. Und seit dieser Zeit hatten wir immer wieder Besuch von unserer alten Gemeinde. Da sind Leute gekommen, haben den Weg unter die Füße genommen, gut eine Stunde mit dem Auto zu uns zu fahren, um uns zu treffen. Und das hat uns natürlich immer wieder gefreut. Und dann aber endlich, vor etwa 3 Wochen ist das wohl her, ist unser Freund Andrasch mit seiner ganzen Familie endlich auch uns besuchen gekommen. Die Beziehung zu Andrasch ist schnell erklärt. Andrasch ist die Person, die ich vor etwa 30 Jahren als allererstes mit Jesus bekannt machen durfte. Und daraus hat sich natürlich eine Beziehung entwickelt. Ich durfte ihn immer wieder begleiten, ihm helfen, zur Seite stehen. Irgendwie wurde er ein Familienmitglied auch von uns. In der Zwischenzeit hat er selber Familie. Aber es hat uns gefreut, dass er gekommen ist. Und so haben wir gemeinsam Mittag gegessen. Und danach habe ich natürlich auch gerne ihm noch die Gemeinde gezeigt. Und dann, irgendwo, es war in den hinteren Räumen, sagt seine Frau Julia auf einmal: "Gell, Emil, da ist Kids-Treff." Ich habe das dann bejaht, aber wahrscheinlich hat sie mein Fragezeichen auf meinem Gesicht gesehen. Es nahm mich nämlich Wunder, weshalb sie das wusste. Auf jeden Fall erklärte sie sofort und sagte: "Weißt du, es ist in allen Gemeinden wahrscheinlich dasselbe. Bei uns ist es auch so. Im Kids-Treff, da hängen irgendwo Regeln an der Wand. Habt ihr das auch? Nicht? Okay. Dann seid ihr vielleicht die Ausnahme. Aber ich weiß nicht. Vielleicht treffe ich ja da noch mehr solche Gemeinden. Ja, eigentlich ist es auch logisch, wo Menschen zusammen sind, braucht es Regeln. Nicht nur für Kinder, sondern auch für uns als Gesellschaft. Und wir haben uns Regeln gegeben, nämlich die Gesetze. Und es sind genügend Gesetze. Und wir bringen immer neue Gesetze. Und trotzdem gelingt es uns nicht, alle Lücken zu schließen. Aber es sind Regeln, die unser Zusammenleben bestimmen sollen. Und Gott hat seinem Volk im Alten Testament eben auch Regeln gegeben. Von den 10 Geboten ausgehend, eins nach dem anderen ist dazugekommen, da sind viele Gebote und besonders im 4. Buch Mose regelt er das Zusammenleben des Volkes im alten Bund. Und das hat er auch in dem neuen Bund gegeben, Regeln, die das Zusammenleben regeln sollen. Und zwar eben zum Beispiel hier in Matthäus 18. Aber im neuen Bund, und das ist ein ganz markanter Unterschied, geht Gott tiefer. Es sind nicht einfach Regeln, sondern er setzt eine Haltung voraus. Und dann geht es nur noch um ein einziges Thema. Praktisch nur noch um ein Thema. Ihr könnt Matthäus 18, das ganze Kapitel lesen. Ihr werdet vorwiegend finden, wie sich alles um dieses Thema dreht, nämlich der Umgang von uns, den Jüngern oder den Nachfolgern, mit der Sünde. Es ist gerade so, wie wenn Gott sagen würde hier: "Wenn ihr das verstanden habt, dann werdet ihr kein Problem haben, miteinander auszukommen. Dann wird euer Zusammenleben ohne Schwierigkeiten sein. Und die Einheit wird wachsen und stark werden." Und deshalb möchte ich heute in dieses Kapitel reingehen und ich lese Verse aus Matthäus 18, die Verse 6 bis 17. Und hier steht: "Wenn aber jemand einen dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt, der Verführungen wegen, denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Ein langer Text und ein schwerer Text. Ich denke, es ist ein Text, dem wir gerne auch immer wieder ausweichen. Und trotzdem steht er da, im Neuen Testament. Und ich hoffe, dass es mir heute gelingt, den Zugang zu diesem Text aufzuzeigen und seine Bedeutung zu entschlüsseln, so dass er für uns Wert bekommt und eben Leben dadurch entstehen darf, auch im Verständnis dieses Textes. Und deshalb erstens, Sünde verletzt oder zerstört das Miteinander. Unsere Gesellschaft, Sünde ist nicht so wichtig. Für unsere Gesellschaft, wo wir drin leben, uns darin bewegen, ist dieser Begriff eher alt, verstaubt, negativ gefühlt, antiquiert. Man redet nicht darüber. Sünde. Vielleicht verbindet man es mit der Kirche, sehr wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, wenn man dann noch nachfragen würde, würden die Menschen auch sagen, wenigstens der eine oder die andere Person, ja, das hat irgendwie mit den 10 Geboten zu tun oder mit den 7 Todsünden der katholischen Kirche. Aber die Quintessenz bleibt, für uns, unsere Gesellschaft, ist Sünde, ganz ähnlich wie ja die Kirche, überhaupt nicht mehr relevant. Ich bin überzeugt, dass es für uns etwas anders ist. Ich glaube, für uns ist Sünde doch wichtiger. Und zwar nicht aus irgendeinem Grund, den wir irgendwo herholen müssen, sondern einfach deshalb, weil wir ihre Bedeutung kennengelernt haben. Weil wir Vergebung in unserem Leben erlebt haben. Und in dem Moment, wo Vergebung in unser Leben gekommen ist, haben wir entdeckt, wie schwer oder was die Sünde in uns bewirkt hat, jetzt, wo sie zur Vergebung gekommen ist und ihre Wirkung verloren hat, haben wir entdeckt, wie, dass die Sünde eben real ist, dass es eben tatsächlich etwas auslöst und eben genießen diese Vergebung. Und wenn ich jetzt euch fragen würde, bin ich auch überzeugt, dass die meisten von euch mir eine gute Liste von Dingen aufzählen könnten, die ihr alles als Sünde anschaut. Und viele davon, wenn wir dann noch vergleichen würden, wären dann auch dieselben Sünden. Wenn ich dann aber frage, wie ist das mit Altem Testament und Neuem Testament? Heißt es nicht im Neuen Testament, dass wir frei sind vom Gesetz? Paulus schreibt das so eindrücklich im Römerbrief und auch im Galaterbrief. Und haben dann die Gesetze vom Alten Testament noch Bedeutung? Oder wie viel Bedeutung haben sie dann noch? Und dann würden wir vielleicht wieder ins Fragen kommen und uns fragen, ja, was ist denn jetzt Sünde? Und ich glaube, genau hier müssen wir beginnen. Was ist Sünde wirklich? Und ich möchte das vom Kern her ausschälen mit euch. Jesus, er hat uns ein einziges Gebot gegeben. Wer weiß, was das für ein Gebot ist? Jawohl, liebe deinen Nächsten und ihr sollt einander lieben. Und dann geht noch etwas, gehört noch etwas dazu. Liebe Gott, ganz genau. Das Doppelgebot der Liebe, das hat uns Christus gegeben. Genau, und das möchte ich jetzt hier aufzeichnen. Ich versuche das irgendwo hinzustellen, wo es alle sehen können. Wenn die Liebe, und das ist offensichtlich der Fall mit diesem Doppelgebot der Liebe, im Zentrum steht, dann haben wir die erste Ebene, dieses Doppelgebot der Liebe beschreibt die Beziehung zwischen Gott und zwischen dem Menschen. Eben, wir haben es gehört, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzem Verstand und mit allem, was du hast. Und die zweite Ebene oder das zweite Gebot, das beschreibt die Beziehung zwischen Menschen und zwischen Menschen, also untereinander. Und liebe deinen Nächsten wie dich selber. Und wir kennen das aus unserem Alltag. Wenn wir das so anschauen, dann sehen wir, es geht um Liebesbeziehungen. Gott sind die Liebesbeziehungen wichtig. Das ist das Entscheidende. Und von dem geht er aus. Alles, was irgendwo eine dieser Ebenen verletzt oder zerstört, das ist dann Sünde. Genau das ist Sünde. Wir haben einen Gott der Liebe. Seht ihr das überhaupt? Ja, okay. Wir haben einen Gott der Liebe. Und er wertschätzt Beziehungen so sehr, dass es ihm wichtig ist, die Beziehungen zu schützen. Ich denke, jeder von uns kennt das. Wie schnell sind wir verletzt durch ein Wort, das jemand spricht? Vielleicht absichtlich. Und vielleicht ist es einfach etwas mit Nicht-Wertschätzung getränkt. Aber es trifft uns. Und was passiert in uns? Wir sagen, ja, dem gegenüber bin ich vorsichtig jetzt in Zukunft. Er hat mich ausgenutzt, oder? Und sofort ist diese Beziehung zerstört, vielleicht noch nicht, aber verletzt. Und wir wissen, das ist Sünde. Genau so beschreibt Gott das. Und wenn wir den Zusammenhang herstellen mit den 10 Geboten, dann geht es Gott wieder genau um das. Die 10 Gebote, sie haben nichts anderes oder keine andere Funktion, als eben genau diesen Rahmen hier noch einmal zusätzlich zu schützen. Die ersten 4 Gebote, da geht es um die Beziehung zwischen Gott und zwischen dem Menschen. Es gibt keine anderen Götter, oder du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbattag halten und du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Da geht es darum, diese Beziehung hier zwischen dem Mensch und zwischen Gott zu schützen. Und die anderen 6 Gebote, die sind dazu da, diese Ebene, diese Beziehung zu schützen. Ehre Vater und Mutter, sollst die Ehe nicht brechen und auch nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen und auch nicht etwas begehren, was deinem Nächsten gehört. Um das geht es also. Gottes tiefster Herzenswunsch, intakte Beziehungen, und zwar Beziehungen der Liebe. Nun habe ich gesagt, dass Sünde für unsere Gesellschaft nicht mehr so wichtig ist. Trotzdem stelle ich leider fest, dass die Gesellschaft aber in den letzten Jahren nichts anderes macht, als irgendwo Ersatzsünden aufzurichten. 1789, die Französische Revolution, unter dem Schlachtruf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, hat eine erste Menschenrechtserklärung hervorgegeben. Das sind nicht die 10 Gebote, das sind die Menschenrechte. So, versuchen wir das so. Das sind die Menschenrechte. Die ersten Menschenrechte. Und ja, eigentlich war das Ziel, damals schon erklärt, dass diese Menschenrechte eben die Gebote ersetzen sollen und das Zusammenleben der Menschen regeln. Nun, ich würde sagen, bis in die 90er, also 1980er Jahre, haben sich diese Menschenrechte, egal wie sie sich bewegt haben, eigentlich immer recht gut an diesen zwischenmenschlichen Geboten Gottes auch angelehnt. Und erst etwa von da weg ist für mich in gewisser Weise ein ganz extremer Abfall erkennbar. Beispiel. Menschenrechte, das Recht auf Selbstbestimmung. Und dieses Recht auf Selbstbestimmung gibt uns Menschen das Recht, Kinder, die nicht geboren sind, ihnen das Recht auf Leben zu nehmen. Auch ein Menschenrecht, das Recht auf Leben. Aber es ist die Gewichtung, die hier dem gegenüber abfällt und die mich auch persönlich ins Fragen bringt. Stimmt das so? Ist das richtig gewichtet? Andere Beispiele. Das Christentum ist die größte Religion. Das stimmt. Aber das Christentum ist auch die Religion, die am meisten verfolgt wird. Aber ich habe noch nie jemanden sagen hören, wenn über die Aggressoren diesbezüglich vielleicht gesprochen wurde, da ist Christophobie dahinter. Versteht ihr? Wir reden von Islamophobie. Ganz stark. Aber niemand redet von Christophobie. Stimmt die Gewichtung hier? Oder wird eine Minderheit, so gesagt, aufgrund irgendwelchen Faktoren bevorzugt? Die meisten Menschen auf dieser Welt sind in ihrer sexuellen Orientierung heterosexuell ausgerichtet. Aber auch hier habe ich im Dialog noch nie darüber sprechen hören, dass es Menschen gibt, die heterophob sind. Aber doch etliche, denen man den Stempel Homophobie auf die Stirn drückt und sie so in eine Ecke stellt. Sind die Menschenrechte wirklich ausgewogen? Das ist für mich eine ganz große Frage. Und trotzdem sind sie wichtig und sie bestimmen unsere Gesellschaft ziemlich intensiv. In der französischen Revolutionszeit hat man Gott für tot erklärt und deshalb musste hier kein Ersatz her. Aber was man gemacht hat, man hat der Kirche immer wieder vorgeworfen, dass sie dieses Ding mit Sünde und mit Weltuntergang verbindet und so die Menschen drangalisiert und sie auch gefügig macht und ihnen dazu natürlich auch noch das Geld abknöpft. Kennt ihr das? Das sagt man heute noch. Aber was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt mit der Klimakatastrophe? Zugegeben, da gibt es höhere Werte, die wir messen können. Und trotzdem, wissenschaftlich gesehen, sind diese Abweichungen noch immer im Rahmen eines natürlichen Wechsels, die es immer wieder gegeben hat. Und selbst wenn das nicht so wäre und der Trend würde sich fortsetzen, ist noch immer die Frage offen, sind nur wir Menschen die Verursacher oder gibt es eventuell ganz andere Ursachen? Es ist noch nicht erwiesen, dass diese Klimakatastrophe wirklich kommt, wissenschaftlich gesehen. Aber wir handeln entsprechend. Und ich weiß nicht, wer das macht, sage ich einfach jetzt mal so, aber es wird gebraucht, um uns Menschen zu leiten. Und ja, wir sollen doch auf die Erde, auf unsere Umwelt Rücksicht nehmen. Das ist wichtig, das gebietet uns auch die Schrift natürlich. Das ist das Verhältnis von Gott, der das auch wünscht. Aber wir werden geführt mit dieser Klimakatastrophe. Und jeder von uns zahlt bereits Steuern. Ich frage mich, ja, es ist auch anders geleitet. Wir haben hier die Erde und nicht Gott, aber es ist ein Leitinstrument daraus geworden. Und ich frage mich, ich persönlich, was ist mir angenehmer? Und für mich scheint das willkürlicher zu sein, auch wissenschaftlich nicht in allem bewiesen. Und dann aber finde ich das, was ich aus der Schrift entnehmen kann, total angenehm. Mir gefällt dieses Zentrum der Liebe. Mir gefällt Beziehungen, dass die geschützt werden sollen. Das gefällt mir sehr. Und deshalb möchte ich auf diesen Punkt weitermachen. Und zu zweitens kommen, überwinde deine Sünde durch ein Leben aus Gnade und aus Geist. Jetzt haben wir über Sünde geredet, was Sünde effektiv ist. Und wir sehen, dass Sünde für uns schon etwas ist, was wichtig ist. Und dieser Text, den ich vorher so als schwierig bezeichnet habe, auf den wollen wir jetzt etwas eingehen. Und ganz klar möchte ich zuallererst sagen, es ist Bildsprache hier. Wenn Christus davon spricht, die Hände abzuhauen wegen Sünde oder das Auge auszureißen, dann geht es ihm nicht darum, dass wir uns verstümmeln, sondern es geht nur darum zu zeigen, wie ernst es eigentlich mit der Sünde ist. Und dass sie eben einen großen Einfluss hat auf uns. Aber auch hier sehen wir eben wieder Gottes Eingreifen. Und er macht das ganz genau nach seinem Wesen. Obwohl die Sünde Menschen von Gott trennt und diese Beziehung hier schneidet, und auch diese Beziehung natürlich schneiden kann, hat er in seiner Liebe seinen Sohn gegeben, damit sein Sohn für uns diese Sünde bezahlt, den Preis dafür bezahlt. Und das hat er gemacht. Trotzdem, obwohl die meisten von uns wahrscheinlich genau das erlebt haben, trotzdem ist die Anweisung aus Matthäus 18 für uns gedacht. Also es ist auch für uns wichtig, dass wir entschlossen gegen die Sünde eigentlich vorgehen. Wir sehen das zum Beispiel auch bei Paulus. Ich denke, Paulus nimmt das vom Matthäus-Evangelium her und er kommt gegenüber den Kolossern auch. Er spricht also zu den Jüngern, zu den Nachfolgern und im Kolosserbrief 3 braucht er ganz ähnliche Terminologie. Er sagt dort ab Vers 2, tötet nun die Glieder, die sind auf Erden. Unzucht, Unreinheit, schändliche Lust, böse Begierde, Habsucht, denn das ist Götzendienst. Und dann fährt er weiter. Legt nun ab Wut, Zorn, Grimm, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund und lügt nicht gegeneinander. Und wir sehen hier wieder zuerst einmal das entschlossene Vorgehen gegen die Sünde. Aber wir sehen es hier in zwei Stufen. Töten, abziehen. Und bei beiden, also sowohl bei Matthäus als auch bei Paulus, beide gebrauchen und haben eine grammatikalische Form des Griechischen gewählt, was einen wiederholenden Effekt bedeutet. Also sowohl Paulus sagt, tötet immer wieder, und legt immer wieder die Sünde ab, als auch Christus auch. Er sagt auch, reißt immer wieder aus. Und nur schon das sagt, dass es eben bildhafte Sprache ist. Aber das ist auch die Aufforderung an uns. Und ich weiß, zumindest mir ist es so gegangen und ich glaube, den meisten von uns geht es auch so, dass wir diese Ernsthaftigkeit gegenüber der Sünde aufgenommen haben. und auch verfolgen wollten oder verfolgt haben. Und dann haben wir gegen die Sünde angekämpft, mit aller Entschlossenheit und wieder angekämpft. Und manches hat sich gelöst, vieles hat sich schon gelöst, als wir das Leben Jesus übergeben haben. Aber einige Dinge lösen sich einfach nicht. Und sie kommen immer wieder und kommen immer wieder. Und da glaube ich, dass wir die richtige Entschlossenheit haben, aber die falsche Methode gewählt haben. Also ich sehe das aus der Schrift so. Nicht wir müssen die Sünde bekämpfen. Wir können das nicht. Nicht wir. Wir können das nicht. Wir können uns dagegen stellen. Aber unser Vorgehen soll anders sein. Und ich glaube, dass es zwei Punkte gibt, die wir immer wieder anwenden können und die uns dann zeigen und leiten und helfen, die Sünde zu überwinden. Und das ist erstens, überwinde die Sünde damit oder dadurch, dass du schnell und konsequent sie, also die Sünde, zur Vergebung bringst. Meint, wenn wir sündigen, gehen wir zu Jesus und bitten ihn um Vergebung. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, das ist ein Vers, den man sich sehr gut merken kann, wenn du die Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht und er vergibt dir die Sünde und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Das heißt, Bekennen der Sünde hat zur Folge, dass Christus uns die Sünde vergibt. Und was passiert dadurch? Dadurch kommt Gnade in unser Leben. Gnade kommt in unser Leben, wenn wir um Vergebung beten. Und das ist es, was wir brauchen. Wir leben aus Gnade im neuen Bund. Und deshalb hilft es, wenn wir Sünde zur Vergebung bringen, erfüllt sich unser Leben eben immer wieder neu mit Gnade. Es ist ein Weg, wie Gnade zu uns kommt. Gibt natürlich auch andere. Zum Beispiel das Abendmahl. Aber das ist der erste Schritt. Und vielleicht haben viele auch das gemacht und haben Sünde konsequent immer wieder bekannt. Und eben dann auch festgestellt, und etwas, das ist immer wieder gekommen, immer wieder gekommen. Und ich habe um Vergebung gebetet und am nächsten Tag bin ich wieder da reingetrampt und am nächsten Tag wieder reingetrampt, wieder um Vergebung gebetet und wieder reingetrampt. Und das ist das Zweite, was wichtig ist. Überwinde Sünde dadurch, dass du Haltungs- und Charaktersünden, aber auch Tatsünden, ein Leben aus dem Geist gegenüberstellst. Römer 6, Vers 13 sagt uns, dass wir unsere Glieder nicht der Sünde zur Verfügung stellen sollen, sondern Gott. Und dann führt das Paulus aus, im Römerbrief kommt bis Kapitel 8 und dort sagt er, zum Glück gibt es ein anderes Gesetz. Kapitel 7, wer bin ich? Ich elender Mensch, ich tue das, was ich nicht will. Und im Kapitel 8 bringt er es zur Lösung. Es gibt ein anderes Gesetz, das Gesetz des Geistes. Was so kompliziert ist im Römerbrief, wie das geschehen kann, bringt Paulus im Galaterbrief relativ einfach auf den Punkt. Galater 5, Vers 16, dort lesen wir, wenn du aber im Geist lebst, dann wirst du die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wenn wir im Geist leben, im Geist, der Geist ist um uns, er ist in uns, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist, das Erfüllen des Heiligen Geistes wäre eine Predigt für sich, aber, und wir tun das, was der Geist, wozu uns der Geist leitet, dann wirst du die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wir kennen die Lust des Fleisches. Also mir geht es so, ich weiß nicht, wie das ihr vielleicht nicht, aber ich kenne die Lust des Fleisches und das hat manchmal wirklich einen ziemlichen Zug. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich voll mit dem Heiligen Geist bin, dann ist dieser Zug weg. Die Versuchung kann trotzdem noch da sein, aber der Zug dahin ist weg. voll Heiligen Geistes, dann ist es ganz einfach. Dann habe ich mehr Lust an Gott, weder an Sünde oder an der Lust des Fleisches. Und das ist der zweite Punkt, der uns hilft. Also Leben aus Gnade und Leben im Geist, das hilft uns, Sünde zu überwinden. Und natürlich sind wir alle hier unterwegs. Und das darf auch sein. Es ist ein Prozess. Aber mich bringt es hier weiter zu Punkt 3. Und den habe ich überschrieben mit Handle verantwortungsbewusst und in Liebe gegenüber anderen. Weil was ich bis jetzt angesprochen habe, ist nur Sünde und auch wie wir mit unserer Sünde umgehen sollen. Aber der Text als solches, er stellt das Ganze vom Beginn weg eigentlich in den Zusammenhang des Miteinanders. Sünde ist nicht ungelöst oder unabhängig vom Miteinander, respektive anders formuliert. Sünde, eines der Glieder, kann uns alle beeinflussen. Und deshalb, ja, lasst es mich anders sagen. Ihr kennt die Geschichte von Kain und Abel? Ja? Ganz spannend, nachdem Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat, der Dialog, den Gott mit Kain dann führt. Er spricht Kain an und sagt, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Natürlich weiß Gott, dass Kain ihn erschlagen hat. Und Kain sagt ungefähr so, was soll das? Bin ich verantwortlich für meinen Bruder? Oder genauer, bin ich denn meines Bruders Hüter? Gott antwortet hier nicht. Aber die Antwort, die im Raum steht, heißt ja. Und das ist auch die Antwort, die Matthäus 18 uns gibt. Ja, wir haben eine gewisse Verantwortung füreinander. Das ist so. Und zwar auf zwei Punkten, die Jesus dann auch näher ausführt. Nämlich gegenüber den Schwächeren. Jesus formuliert das mit den Kindern in diesem Text, wie wir den Kindern gegenüber uns verhalten sollen. Und aber auch gegenüber solchen, die eher lax, nachlässig mit ihrer Sünde umgehen. Wir haben da eine Verantwortung. Und in diese zwei Bereiche, die Jesus hier in Matthäus 18 ausformuliert und erwähnt, hat er mitten hinein ein ganz spezielles Stück, ein Gleichnis gestellt. Nämlich das Gleichnis des verlorenen Schafes und des Hirten, der Hüter der Schafe, der 99 Schafe hütet. Und wenn eins, oder 100, und wenn eins verloren geht, dann lässt er die 99 zurück und geht zu dem einen und sucht das eine. Und wir haben das immer verstanden als, ja, wir müssen die Nichtgläubigen finden und suchen und eben zurückzubringen. Und das stimmt auch. Das ist keine Frage. Aber dieses Gleichnis steht ganz genau aus diesem Zweck hier zwischen diesen zwei Teilen, weil Gott uns damit sagen will, wenn wir mit anderen Menschen oder im Umgang mit anderen Menschen bezüglich Sünde umgehen, dann geht es immer um einen einzigen Punkt. Wir wollen sie gewinnen. Wir wollen Menschen gewinnen. Egal, ob es um die Schwächeren oder die Sensibleren geht, wie ich es formuliert habe, oder ob es um diejenigen geht, die eher lax mit ihren Sünden umgehen. Und er zeigt uns dann auch, wie wir das tun können. Und wir haben hier eben, wir können die Schwächeren gewinnen, indem wir vorbildhaft die Schwächeren vor Sünde schützen. Paulus, er nimmt das gleiche Bild auf. Und im Korintherbrief vertieft er das und erklärt, wie wir da umzugehen haben. Und zwar am Beispiel des Götzenopferfleisches. Sicher habt ihr davon auch schon gelesen. In Korinth war es jedem Mensch klar, der Fleisch aß, dass 90-99% des Fleisches irgendeinem Götzen geopfert worden ist, bevor es auf den Tisch gekommen ist. Egal, ob man es auf dem Markt kauft oder ob es in irgendeiner Gaststätte oder auch im Tempel oder wo gegessen worden ist. Das war allen klar. Und Paulus gebraucht hier jetzt dieses Bild vielleicht eines Menschen, der relativ neu Jesus kennengelernt hat und der sagt, ich will mit diesen Götzen nichts mehr zu tun haben. Und er versteht das eigentlich ganz richtig. Sein Gewissen wurde neu justiert und er möchte das Gewissen nicht verletzen, denn da geht es um Götzenopferfleisch. Aber was diese Person nicht verstanden hat, ist, dass alles, was wir mit Danksagung nehmen, gut ist zu essen. Und dass wir Freiheit haben vor den Götzen. Und andere Gläubige, die haben das verstanden. Aber Paulus sagt jetzt, was passiert, wenn ich, der Freier oder eben Reifer bin oder weiter, in einem Tempel Götzenopferfleisch essen, weil ich weiß, das macht mir nichts. Aber da kommt dieser Bruder oder diese Schwester vorbei und ihr Gewissen ist da nicht so sicher und sie sieht mich, der ich dort im Tempel sitze. Was passiert mit dem Gewissen dieser Person? Sie wird total verunsichert, diese Person. Sie weiß jetzt nicht mehr, was ist richtig. Das ist doch der Paulus und der sitzt da und isst Götzenopferfleisch. Das kann doch nicht stimmen. Und das, sagt Gott, da haben wir die Verantwortung. Wir die Stärkeren, wir die Reiferen, die vielleicht eben mehr vom Wort Gottes auch verstanden haben, sind in der Verantwortung, Menschen davor zu schützen, in solche Gewissenskonflikte zu kommen bezüglich der Sünde. Das ist unsere Aufgabe. Und genauso zu handeln, wie Paulus das sagt. Lieber esse ich mein Leben lang kein Fleisch mehr, als dass ich diesen Bruder oder dieses Kind, wie Jesus das Beispiel braucht, zur Sünde verführe. Und das andere ist, dass wir eben Menschen gewinnen können, indem wir ihnen, vielleicht können wir die nächste Folie haben, indem wir einen Weg der Liebe finden, ihre Sünde anzusprechen. Er fordert uns auf, dass wenn Menschen lax, nachlässig mit Sünde umgehen, dass wir auf sie auch zugehen und das ansprechen. Und noch einmal möchte ich hier voranstellen, das soll in Liebe geschehen und darum mit dem Ziel, die Person zu gewinnen. Und das muss uns ganz fest prägen. Ich habe in meinem Gemeindedienst immer wieder Menschen getroffen, die ein ganz feines Gespür gehabt haben, für was Sünde ist und was nicht. Und oft haben sie darin die Gabe der Unterscheidung gesehen und haben die Freiheit sich genommen, auf andere Leute zuzugehen und sie auf ihre Sünde anzusprechen. Aber oft mit mangelnder Liebe. Oft nicht mit dem Ziel, sie zu gewinnen, sondern einfach zu sagen, da du sündigst. Auch in einer verurteilenden Art manchmal. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, dass wir vor Gott gehen und ihn fragen, wie kann ich jemandem etwas sagen, damit das Ziel erreicht werden kann. Also, dass er gewonnen werden kann. Und dann können wir auf diese Art und Weise zu ihm hingehen. Für mich ist da ein großes Beispiel dieser Prophet Nathan, der zu David, dem König, gekommen ist und ihm ein Gleichnis aufgetischt hat. Und David hat gesagt, dieser Mann muss sterben. Und Nathan hat gesagt, du selbst bist der Mann. Du hast jemanden umgebracht und du hast Ehebruch begangen. Und das hat David zur Umkehr gebracht. Und David wurde gewonnen. Diese Art und Weise, wie Nathan das gemacht hat, einfach feinfühlig, auf Gott hörend, das ist der Weg, wie wir das tun können. Und dann heißt es, wenn er nicht hört, dann sollen wir jemand Zweites dazu nehmen oder jemand Drittes. Und ich habe meiner Gemeinde gesagt, oder der Gemeinde, wo ich Pastor bin, spätestens auf dieser Ebene sollte jemand aus der Gemeindeleitung dabei sein. Weil das ist wichtig, auch in den Kontext des geistlichen Wachstums zu stellen und der speziellen Situation, in der die betroffene Person auch steht. Und erst dann, wenn das nicht fruchtet, dann soll es vor die Gemeinde gehen. Ihr seht, um was es Gott geht. Um Liebe. Und sein Ziel ist mit uns, der Gemeinde, egal wo wir sind, wer wir sind und wo wir auch leben, mit uns, seinem Leib, dem neuen, dem Volk des neuen Bundes, eine Gemeinschaft aufzubauen, die es ganz gut miteinander hat, die gut miteinander auskommt, die Liebe untereinander fließen lassen kann und von Liebe geprägt und bestimmt ist und in der auch Sünde nicht viel Platz hat. Es wird immer Sünde geben im Leib, müssen wir uns damit abfinden, solange wir hier auf Erden sind, aber nicht viel. Und in der die Einheit stark wird und wächst, dass wir für die Leute in der Gesellschaft beispielhaft vorleben und einfach sind, was Gott für sein Volk eigentlich gedacht hat. Eine Einheit. Jesus sagt im Johannes 17 in seinem hohepriesterlichen Gebet, wenn ihr eins seid, daran wird die Welt erkennen, dass ich meinen Sohn gesandt habe. Um das geht es. Wir sind Gottes Volk, das der Welt zeigt, wie Gott das Zusammenleben gedacht hat. Amen.